Einen schönen guten Morgen, ihr Lieben, auch von meiner Seite. Wir wollen heute weitergehen nach Ägypten hinein, das zweite Buch Mose, und wollen weitergehen in dieser Predigtreihe aus der Sklaverei in die Herrlichkeit. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ich mache diese Beobachtung immer wieder. Ich benutze mein Navi, wenn ich irgendwo hinfahren möchte, und stelle dort mein Ziel ein, und dann muss ich immer wieder auch feststellen, dass das alles ein bisschen schwieriger ist, als ich es will. Meine Route, die ich vor mir sehe, sie enttäuscht mich irgendwie. Ich sehe dann, dass dort ein Stau auf mich wartet oder ein Unfall bevorsteht, wo ich Zeit verlieren werde. Ich muss sehen, dass die Route etwas schwieriger verläuft und nicht so schön, wie ich es mir vielleicht erhofft hatte. Und manchmal, da glaube ich, wünschen wir uns, so einen Routenplaner einzusehen für unser Leben. Wir wünschen uns irgendwo bei unserer Bekehrung diesen Moment, unsere Route sehen zu können und sagen zu können, okay, das wird mir begegnen, mein Leben wird schön einfach verlaufen, alles verläuft wie am Schnürchen und es wird gut werden. Naja, Gott hat diesen Routenplaner, aber den wenigsten Menschen zeigt er ihre Lebensroute. Meistens ist es genau nicht so. Wir müssen diesen Kilometer nach Kilometer in unserem Leben fahren. Während Gott unsere Route geplant hat, müssen Situation für Situation wahrnehmen, so wie es uns eben begegnet. Wir erleben die unterschiedlichsten Lebenssituationen, und drei davon, die kommen mir immer wieder neu in den Sinn. Erstens Situationen, die Herausforderungen beinhalten, die so groß sind, dass ich eigentlich gar nicht anfangen will. Das, was auf mich wartet, ist so abschreckend, ich möchte sofort wieder einen Rückzieher machen. Das ist eine Situation, die ich oft erlebe. Die andere ist, dass Dinge, die ich gar nicht beachtet habe, die für mich gar nicht gefährlich scheinen, die für mich ganz alltäglich sind, sich als etwas erweisen, das höchst schwierig für mich wird. Aber auch Situationen, die ich mir so schlimm ausgemalt habe und die so furchtbar sein müssten und ich sie durchleben kann, und sie am Ende gar nicht so schlimm waren, ganz einfach waren. Das sind drei Situationen, die mir irgendwie ständig begegnen. Und manchmal wünschen wir uns diesen goldenen Mittelweg, wo all diese Dinge nur ganz schwach und abgemildert drin sind, aber wir bekommen es nicht. Wir erleben Situationen in unserem Leben, die unglaublich herausfordernd sind, die sich vielleicht als schlimm erweisen oder vielleicht auch schlimme Situationen, die am Ende ganz einfach gewesen sind. Und manchmal passiert es, dass wir auf diese Art und Weise auch ein Leben mit Jesus erleben, während wir ihm nachfolgen. Wir erleben diese Dinge, während wir in der Nachfolge unseres Herrn stehen. Und in gewisser Weise erlebt das Mose auch. In dem Text, in dem wir heute vor uns haben, erlebt Mose genau diese drei Situationen, die wir uns genauer anschauen möchten und auch viele Dinge davon auf uns übertragen können. Deswegen heißt der Titel dieser Predigt auch, Ihre Route wird berechnet. Das ist das, was uns immer wieder bevorsteht, und wir möchten heute einen Blick in diese Geschichte von Mose werfen und einmal sehen, wie Mose selbst genau diese drei Situationen erlebt. Nachdem Gott ihn beruft, nach einem längeren Gespräch, wo es etwas hin und her geht, mit Ausreden und anschließender Demütigung, geht Mose also wirklich los. Und dieser Weg, er ist alles andere als einfach für ihn. Dieser Weg nach Ägypten, er wird schwierig für ihn. Er erlebt dort einige Dinge. Und es sind drei Dinge, die uns auch oft begegnen in unserer Beziehung zu Jesus. Wir erleben Herausforderungen, wir erleben Rückschläge und wir erleben Erfolge. Und lasst uns auch heute diesen Text in drei Teilen lesen und anschließend auch beobachten und uns darüber Gedanken machen. Ich möchte zuerst die Verse 18 bis 23 zum ersten Punkt lesen. Und Mose ging hin und kehrte zu Jethro, seinem Schwiegervater, zurück und sprach zu ihm, lass mich doch gehen und zu meinen Brüdern zurückkehren, die in Ägypten sind, dass ich sehe, ob sie noch leben. Und Jethro sprach zu Mose, geh hin in Frieden. Und der Herr sprach zu Mose in Midian, geh hin, kehre nach Ägypten zurück, denn alle Männer sind gestorben, die nach deinem Leben trachteten. Und Mose nahm seine Frau und seine Söhne und ließ sie auf dem Esel reiten und kehrte in das Land Ägypten zurück. Und Mose nahm den Stab Gottes in seine Hand. Und der Herr sprach zu Mose, wenn du hinziehst, um nach Ägypten zurückzukehren, so sieh zu, dass du alle Wunder, die ich in deine Hand gelegt habe, vor dem Pharao tust. Und ich will sein Herz verhärten, so dass er das Volk nicht ziehen lassen wird. Und du sollst zum Pharao sagen, so spricht der Herr, mein Sohn, mein Erstgeborener ist Israel. Und ich sage dir, lass meinen Sohn ziehen, damit er mir dient. Und weigerst du dich, ihn ziehen zu lassen, siehe, so werde ich deinen Sohn, deinen Erstgeborenen, töten. Ja, das ist der erste Punkt, die Herausforderung, vor der Mose steht. Dieser 80-jährige Mose, der schon so vieles erlebt hat, von Gott berufen wurde zu einem großen Werkzeug, und diese Berufung, die hat er zwar erlebt und die hat er durchgestanden irgendwie, aber jetzt warten auf ihn viele große Herausforderungen, die er zu bewältigen hat. Und so ist das eben, wenn wir uns Gott zur Verfügung stellen und wir bereit sind, Gott nachzufolgen und für ihn zu leben, ihm in Hingabe zu dienen, bringt das auch immer Herausforderungen mit für dein Leben und für mein Leben, den wir uns stellen müssen. Und das Erste, das wir bei ihm sehen, ist eine Opferbereitschaft. Mose muss lernen, Dinge zu opfern in seinem Leben. Also geht er zurück zu seinem Schwiegervater Jethro, dem er jetzt 40 Jahre lang gedient und dort gelebt hat, in dessen Familie eingeheiratet hat, dessen Kultur er wahrscheinlich auch angenommen hat, und bittet ihn, dass er ihn gehen lässt. Mit seiner Tochter und mit seinem Enkelsohn. Und manchmal ist das genau das, was Gott von Menschen fordert, wenn sie zu ihm kommen, dass sie gehen müssen, dass sie die Familie verlassen müssen, um an einen anderen Ort zu gehen, um dort zu dienen. Und diesen Prozess, den macht auch Mose selbst in seiner Familie, in seiner Schwiegerfamilie durch. Und daran wird so sehr sichtbar, unsere erste Hingabe gehört zwar in erster Linie immer Gott. Unsere erste Hingabe gehört Gott, aber dennoch stehen wir in Verbindung zu Menschen, die uns anvertraut sind. Menschen, mit denen wir in Kontakt stehen. Menschen, denen wir Liebe und Respekt schulden. Und so wie wir hier die Worte von Mose hören, würden wir vielleicht sagen, Mose, du hast nur die halbe Sache erzählt. Wie war das nochmal mit dem brennenden Dornbusch? Wie war das nochmal mit dem heiligen Gott, der dir begegnet ist? Er redet über diese Dinge gar nicht. Er erzählt nichts von all diesen Dingen. Wir wissen nicht, warum das so ist, aber ich kann es gut verstehen. Manchmal sind mir Dinge passiert, wo ich nicht anderen erzählt habe. Dinge, wo ich vielleicht das eine oder das andere abgeschnitten habe von meiner Geschichte, damit ich es Menschen nicht sagen muss, damit ich Menschen nicht in alles einweihen muss. Mose verbrachte diese 40 Jahre bei diesem Mann und will jetzt einfach gehen. Und das wird ihm nicht einfach gefallen sein, es wird ihm vielmehr schwer gefallen sein, aber was wir sehen können ist, dass Mose am Ende gehorsam gewesen ist. Er war am Ende gehorsam und ist gegangen. Und Gott ebnet diesen Weg und er bekommt den Segen seines Schwiegervaters und die Erlaubnis und er kann diese erste Herausforderung überwinden. Er ist bereit, dieses Opfer zu bringen, wirklich alles, was er dort vielleicht sich schon aufgebaut hatte, hinter sich zu lassen und zu gehen. Aber Gott ist nicht nur so, dass er ihm sagt, du musst jetzt gehen, nimm Abschied von der Familie, sondern er gibt ihm einen Blick. Er zeigt ihm ein Stück seiner Route und diese Route heißt Erfolgslosigkeit. Es ist eine Erfolgslosigkeit, die in Ägypten auf ihn wartet. Gott gibt ihm diesen Überblick und sagt zu ihm, Mose, du gehst zum Pharao. Und das ist keine einfache Aufgabe, aber du gehst zu ihm und du sprichst zu ihm die Worte, die ich dir gesagt habe und du tust vor ihm die Zeichen, die ich dir anvertraut habe. Aber bereits vorher deutet Gott an, in Kapitel 3, Vers 19, da sagt er in diesem ersten Gespräch der Berufung, aber ich weiß wohl, dass der König von Ägypten euch nicht ziehen lassen wird, auch nicht durch eine starke Hand. Aber jetzt geht Gott sogar noch weiter und sagt, dass er selbst verantwortlich dafür ist, indem er das Herz des Pharao verhärten will. Gott will dieses Herz verstocken und deshalb wird er dieses Volk nicht ziehen lassen. Und diese Herzensverhärtung vom Pharao ist eine schwierige Angelegenheit. Wir werden sie in den nächsten Predigten noch mehr beleuchten können. Aber stell dir einmal diesen Aspekt vor. Gott sagt zu dir, du musst eine unglaublich schwere Aufgabe tun. Aber es klappt nicht. Ich gebe dir eine unglaublich große Herausforderung, eine Aufgabe und du sollst das tun, aber es klappt nicht. Stell dir vor, Gott sagt, du sollst studieren gehen, aber du weißt von vornherein, du wirst dieses Studium nicht schaffen. Du sollst heiraten, aber die Ehe wird ein Horror für dich. Du sollst Menschen helfen, die sich gar nicht von dir helfen lassen wollen. Du sollst arbeiten, aber du bekommst nichts dafür. So muss sich Mose hier gefühlt haben. Auf ihn wartet zunächst eine längere Zeit einfach nur eine Erfolgslosigkeit. Er wird erstmal gar keine Frucht sehen. Er wird zum Pharao gehen und er wird all das tun, was Gott ihm gesagt hat. Er wird zu ihm die Worte Gottes reden. Er wird ihm die Zeichen zeigen, aber es wird nicht klappen. Er wird nicht auf ihn hören. Er wird das Volk nicht ziehen lassen. Und wir würden vielleicht sagen, Gott, jetzt hast du es doch geschafft, Mose zu überreden. Jetzt hast du es doch geschafft, Mose zu schicken. Warum sagst du ihm gleich von vornherein, dass es nicht klappen wird? Wo ist da die Logik, Gott? Das macht doch keinen Sinn. Es gibt viele Dinge, die wir nicht verstehen können, aber hier passiert etwas unglaublich Wichtiges. Mose soll in unseren Augen etwas tun, was erstmal gar keinen Sinn ergibt. Was erstmal gar nicht fruchtbringend erscheint, so wie Gott es hier offenbart. Und das passiert aber immer wieder in der Bibel. Gott beauftragt Menschen und er zeigt ihnen sogar, dass es nicht klappen wird. Jesaja ist ein gutes Beispiel dafür. Auch Jesaja erhält eine Berufung in Jesaja 6 und er wird berufen und Gott sagt, wer ist bereit zu gehen? Und er meldet sich und anschließend erklärt Gott ihm diesen Auftrag. Dann ist vielleicht diese Euphorie weg von den fliegenden Engeln und von diesem Moment der Herrlichkeit, den Jesaja erlebt. Und was Gott ihm aber sagt ist, du wirst reden, aber sie werden nicht hören. Du wirst reden, aber ihre Herzen bleiben hart. Du wirst reden, aber sie werden immer mehr taube Ohren haben. Der Auftrag für Jesaja war klar. Das Ergebnis aber war Widerstand und Erfolgslosigkeit. Keiner von uns würde sich freiwillig in der Gemeinde für einen Dienst melden, oder? Von dem wir wissen, dass es auf keinen Fall klappen würde. Ein Dienst oder eine Aufgabe zu haben, die von Widerstand und die von Problemen gekennzeichnet ist, von vornherein. Nein, wir wünschen uns so Aufgaben in unserem Leben, die Veränderung bringen, die Gutes bewirken. Wir wünschen uns Bekehrungen, wir wünschen uns Erweckungen, wir wünschen uns Frucht. Wir wünschen uns diesen Segen, den wir für gut heißen. Das ist die Art und Weise, wie wir gerne Gott dienen würden. Wir geben etwas hinein und am Ende kommt etwas Wundervolles heraus, was wir selbst ernten können und wissen können, ja, das hat Gott durch mich gemacht. Dinge, die gut sind, Dinge, die passieren, worüber wir uns freuen können, dass Gott gut ist. Aber Gott geht es gar nicht um diese sichtbare Frucht, die uns so wichtig ist. Gott geht es gar nicht darum, dass du einen solchen Segen sehen kannst. In der Nachfolge Gott gegenüber geht es nicht darum, ob du erfolgreich bist. Es geht nicht darum, ob du Segen ernten kannst. Es geht nicht darum, ob du Erfolge sehen kannst. In der Nachfolge zu Jesus Christus geht es um etwas anderes. Es geht darum, dass du gehorsam bist. Es geht nicht um Frucht in erster Linie. Es geht in erster Linie um Gehorsam. Es bedeutet, das zu tun, das auszuüben, was er dir aufgetragen hat. Und dieser Dienst und dieses Leben von Mose und auch von Jesaja ist durchaus erfolgreich gewesen, auch wenn sie selbst vielleicht vieles davon nicht gesehen haben, aber gern gesehen hätten. Es war erfolgreich, weil sie gehorsam waren, weil sie gegangen sind, weil sie das getan haben, was Gott ihnen aufgetragen hat. Aber gleichzeitig auch eine Herausforderung ist die darin liegende Ermutigung, die Mose bekommt, denn Gott geht noch einen Schritt weiter und offenbart ihm, Israel ist mein Sohn. Ich mache Israel, ich mache dieses Volk zu meinem Kind. Das passiert hier zum ersten Mal, dass Gott das tut. Und obwohl Mose seinen Dienst und sein Weg sehr schwierig sein wird, macht Gott ihm hier klar, und ich werde für mein Kind kämpfen. Ich werde für dieses Volk kämpfen. Es ist mein Sohn. Hosea 11 wird das dann so deutlich, dass Gott sagt, als mein Sohn in Israel war, als mein Sohn Israel in Ägypten war, da habe ich es geliebt. Aus Ägypten habe ich es gerufen. Gott macht es hier klar und sagt, ich bin hier als Vater für dieses Volk und ich werde für sie einstehen. Und der Pharao soll wissen, wenn er meinen Sohn aus Ägypten nicht ziehen lassen wird, dann werde ich seinen Erstgeborenen töten. Obwohl also wir sehen können, dass Mose eigentlich vor einer scheinbaren, unmöglichen Aufgabe steht, macht Gott ihm trotzdem klar und ermutigt ihn damit, innerhalb dieser scheinbaren Erfolglosigkeit, dass Gott für ihn kämpfen wird. Dass es Gottes Kampf sein wird. Und dass dieser Kampf so weit gehen muss, bis er diesen Erstgeborenen des Pharaos töten muss. Das ist also das Gegenstück, das wir hier bekommen zu dieser Erfolglosigkeit. Eine große Ermutigung für diejenigen, die sich auf dieser Seite der Kinder Gottes sehen können. Denn sie dürfen wissen, es gibt einen sicheren Felsen, der für uns kämpfen wird. Sie dürfen wissen, auch wenn in meinem Leben scheinbar der Segen fehlt, wenn in meinem Leben scheinbar eine Erfolglosigkeit zu sehen ist und ich das Gefühl habe, dass ich nicht mehr vorwärts komme, da gibt es diesen Gott, den ich mein Vater nennen darf, dessen Kind ich bin, der für mich kämpfen wird, der für mich einstehen wird. Wenn dieser Gott für mich ist, dann kann auch der größte Gegner meines Lebens mir nichts anhaben. Wenn Gott für uns ist, wer ist dann gegen uns? In diesen Armen unseres liebenden Vaters dürfen wir sicher sein und den Schutz und die Segnungen empfangen, die er uns als liebender Vater geben will. Egal wie groß die Herausforderungen deines Lebens sind, egal wie groß dieser Berg vor dir ist, wo du denkst, du kannst das gar nicht schaffen und vielleicht hast du keine Ahnung, wovon ich rede, irgendwann wirst du diesen Berg vor dir sehen. Er ist auf einmal da, von heute auf morgen. Und dann darfst du wissen, egal wie groß er ist, egal wie viel Opfer ich jetzt bringen muss, egal wie viel Erfolgslosigkeit vielleicht auf diesem Weg nach oben durch diesen Berg hindurch auf mich wartet, am Ende finde ich eine Ermutigung, weil ich einen liebenden Vater habe, der dich sieht, der sich deiner annimmt und der für dich kämpft. Aber das ist nicht alles, was Mose vor sich sieht, diesen Vorausblick auf das, was Gott ihn sehen lässt, sondern schon bald soll es für ihn Rückschläge geben auf dem Weg nach Ägypten, stellt Gott sich ihm in den Weg. Lasst uns auch diese Verse hier lesen. Und es geschah unterwegs in der Herberge, da fiel der Herr ihn an und suchte ihn zu töten. Da nahm Zippora einen scharfen Stein, schnitt die Vorhaut ihres Sohnes ab und warf sie an seine Füße und sprach, ein Blutsbräutigam bist du mir. Da ließ er von ihm ab. Damals sagte sie, Blutsbräutigam der Beschneidung wegen. Also hier lesen wir, dass Gott Mose jetzt anfällt und sucht ihn zu töten und seine Frau einen Stein nimmt und den Sohn beschneidet und erst danach lässt Gott von ihm ab. Nun, wenn du an diesem Teil der Geschichte ein großes Fragezeichen hast, finde ich das beruhigend, dann sind wir schon mal zu zweit. Denn dieser Text scheint auszudrücken, so wie ich ihn verstehe, dass Gott Mose angegriffen hat, also nicht sein Sohn, sondern Mose selbst, weil sein Sohn erst später genannt wird. Und wir wissen nicht genau, wie das ausgesehen hat, ob Mose einfach plötzlich krank geworden ist, ob er einen Anfall hatte, ob ein Engel auftaucht und mit ihm kämpft. Wir wissen all diese Dinge nicht, wie das genau gewesen war. Aber Gott macht bereits deutlich in Genesis 17, 1. Mose 17, dass Männer, die im Volk Gottes auf die Welt kommen, beschnitten werden sollen am achten Tag. Und dass das ein Zeichen des Bundes ist zwischen Gott und seinem Volk. Und wir wissen nicht, ob Mose beschnitten wurde, ob seine Eltern das in den ersten Monaten, während sie ihn versteckt haben, schon erledigt hatten oder nicht. Aber sein Sohn war mit Sicherheit nicht beschnitten. Und obwohl dieser Text einige Fragezeichen hinterlässt, wollen wir uns nicht so viel mit diesen Fragezeichen auseinandersetzen, sondern vielmehr von dem, was ganz sicher ist und was ganz klar hier übermittelt wird. Denn Mose wird hier von Gott aufgehalten. Nachdem Mose endlich auf dem Weg ist, auf dem Weg nach Ägypten, um das zu tun, was Gott von ihm fordert, was Gott von ihm will, stellt Gott sich ihm wieder in den Weg und lässt ihn nicht weitergehen. Und wir können uns sagen, warum eigentlich? Gott hat doch so viel Mühe auf sich genommen, um Mose zu überzeugen, Mose zu berufen, dieses Opfer auch die Familie dort zu lassen, einzufordern, damit Mose endlich auf dem Weg ist. Und dann ist er auf dem Weg. Und dann denkt Mose, okay, ich mache doch endlich jetzt, was Gott von mir fordert. Und Gott stellt sich ihm in den Weg. Fragen, das ergibt doch gar keinen Sinn. Warum tut Gott das? Ich denke, das liegt an zwei Aspekten. Einerseits, dass Gott Grenzen setzt. Gott setzt Grenzen. Und eine Grenze, die macht er Mose deutlich, bevor Mose aus Midian nach Ägypten zurückgeht. Und er sagt, Israel ist mein Sohn. Und wenn Ägypten sich gegen meinen Sohn stellt, wenn Ägypten ihn nicht ziehen lassen wird, dann werde ich in Ägypten viele Menschen töten. Vor allem den Erstgeborenen des Pharaos. Das macht Gott deutlich. Gott sagt, es gibt ein Volk und dieses Volk gehört zu mir. Dieses Volk bekommt meine Liebe, meine Gnade. Aber es gibt auch die andere Seite, die sich dagegen stellen. Diese zwei Seiten, die er beinhaltet, ist, die einen werden gerettet und die anderen werden nicht gerettet. Auf der einen Seite wird Leben sein, ich werde sie lieben, ich werde sie herausführen. Und auf der anderen Seite wird Tod sein. Auf der einen Seite wird Vergebung sein, wir werden es noch sehen in Kapitel 12. Auf der anderen Seite wird Vernichtung sein. Die einen werden bei Gott sein, die anderen werden getrennt von Gott sein. Und jetzt zieht diesen Kampf, den Gott vorhergesagt hat, zieht er hinaus oder hervor in Mose, seine Familie. Diesen Kampf, den es geben wird zwischen Ägypten und Israel, den zieht Gott vor und setzt ihn hinein in seine Familie. Mose war Gott nicht gehorsam. Er lebte nicht nach dem Wort Gottes. Er hat Kompromisse gemacht, sonst hätte er seinen Sohn beschnitten. Aber in diesem Leben seiner Flucht machte Mose Kompromisse, hatte keine völlige Hingabe an Gott. Vielleicht nahm er die Kultur der Midianiter an, sie beschnitten ihre Kinder erst viel später, in einem größeren Alter. Jedenfalls macht Gott ihm ja eine Grenze klar und sagt, Mose, ich stelle mich gegen dich, weil du nicht sichtbar zu mir gehörst, weil du dich nicht sichtbar diesem ganzen Bund hingegeben hast, zu mir zu gehören. Und dieser Sohn, er wird beschnitten, aber Gott macht ihm klar, das hier ist ein Kampf, nicht nur zwischen Ägypten und Israel. Die Grenze, die Gott zieht, geht nicht nur zwischen Ägypten und Israel und geht uns gar nichts an, sondern es geht viel weiter. Es ist eine Grenze, die alle Menschen betrifft. Wenn es eine Kategorie gibt, in die wir alle Menschen auf diesem Planeten in zwei Teile teilen können, dann sind es die Menschen, die zu Gott gehören und die Menschen, die nicht zu Gott gehören. Gott konnte damit umgehen, dass Mose sich zu schwach ansah. Gott konnte damit umgehen, dass Mose gezweifelt hat, ob er der Richtige ist. Er konnte damit umgehen, dass Mose gezweifelt hat, ob das Volk ihm glauben wird. Mit all dem konnte Gott umgehen und mit ihm im Gespräch sein. Aber wenn Mose Kompromisse macht und nicht in Hingabe Gott gegenüber dorthin geht, stellt sich Gott ihm in den Weg. Gott hat kein Problem, wenn du denkst, dass du zu schwach bist. Gott hat kein Problem, wenn es dir hier und da an Glauben fehlt und du mit ihm am Ringen bist, zu ihm betest. Gott hat ein Problem, wenn du Kompromisse in deinem Leben machst. Denn dann erleben wir Rückschläge. Das ist die knallharte Botschaft, die Gott hier übermittelt. Jeder, der nicht zu Gott gehört, muss sterben. Und Gott macht das so deutlich, während er zum Pharao sagt, dass er seine Erstgeborenen töten würde. Das ist das härteste Gericht, das einen Menschen treffen kann. Gott rettet auf diese Weise, dass er zwar diesen Erstgeborenen des Pharaos tötet und all die anderen Erstgeburt, dadurch rettet er zwar Israel. Für das Volk Gottes ist es in dieser Situation gut gelaufen. Sie konnten durch das Meer hindurchziehen und waren in Sicherheit. Sie wurden gerettet. Aber um dich und mich zu retten, konnte Gott das nicht tun. Uns bringt es nichts, dass der Sohn des Pharaos getötet wurde. Um dich und mich zu retten, musste Gott den Spieß umdrehen und seinen Erstgeborenen töten. Um dich und mich zu retten, musste Gott das ganze Ding einmal umdrehen und hat seinen Erstgeborenen, seinen einzigen Sohn, Jesus Christus, genommen und ihn ans Kreuz genagelt. Wenn du hier bist und dich heute auf das Abendmahl freust und sagen kannst, ich freue mich darauf, weil ich ein Kind Gottes bin, weil ich mir neu der Vergebung in Jesus bewusst werden kann, dann ist der einzige Grund dafür, dass du das jetzt tun kannst, dass Gott nicht dich, sondern seinen Sohn für dich getötet hat. Das ist das Evangelium. Was Zipporah hier tut, ist, sie bewirkt Rettung für Mose und auch für ihren Sohn. Sie beschneidet ihn und wirft dann die Vorhaut vor die Füße. Und darin sehen wir ein Zeichen Gottes. Der zweite Grund, das zweite, was wir hier in diesem Text sehen können, ein Zeichen. Gott setzt dieses Zeichen. Wir können nicht genau sagen, in welchen Emotionen sie das tut, ob sie das letztendlich im Zorn tut oder liebevoll. Aber was sie sagt, ist sehr treffend. Da nahm Zippora einen scharfen Stein und schnitt die Vorhaut ihres Sohnes ab und warf sie an seine Füße und sprach, ein Blutsbräutigam bist du mir. Da ließ er von ihm ab. Damals sagte sie Blutsbräutigam der Beschneidung wegen. Es gibt eine enge Verbindung in der Bibel zwischen einer Heirat und einer Beschneidung. Sicher schon aufgefallen, die Heirat, die Hochzeit ist ein Zeichen der Liebe und des Bundes, ein Zeichen dafür, dass zwei Menschen jetzt zusammengehören und als eins anzusehen sind, als eine Einheit, die gemeinsam lebt. Wenn zwei Menschen heiraten, dann wollen sie damit klar machen, wir gehören jetzt zusammen und wir gehen gemeinsam diesen einen Weg. Nun, bei der Beschneidung ist es ähnlich. Auch die Beschneidung ist ein Zeichen der Liebe und des Bundes mit Gott. Und sein Volk zeigt dadurch auf, ich bin nicht mehr irgendwo heimatlos, sondern ich gehöre zu diesem Gott. Ich stehe in Verbindung, in Beziehung zu diesem Gott. Ihm gehört meine Hingabe, ihm gehört meine Liebe. Und im Neuen Testament wird sichtbar, dass dieses ein Zeichen der Verbundenheit mit Gott ist. Ähnlich wie im Neuen Testament die Taufe selbst ein Zeichen dafür ist, zu sagen, ich gehöre zu Gott. Mein altes Leben ist vorbei. Mein neues Leben hat angefangen in dieser Beziehung zu ihm. Und wenn wir diese Wahrheiten auf uns übertragen dürfen, dann müssen wir uns heute wahrscheinlich mit Sicherheit fragen, habe ich manchmal nicht auch das Gefühl in meinem Leben, dass ich nicht mehr vorwärts komme? Kenne ich nicht dieses Gefühl in meinem Leben, dass ich irgendwie scheinbar ja mit Gott unterwegs bin und Jesus nachfolge, aber ich erlebe Rückschläge? Es geht nicht mehr vorwärts. Ich komme keinen Schritt vorwärts. Auch wir erleben immer wieder von Zeit zu Zeit genau diesen Zustand, dass wir das Gefühl haben, Gott ist zwar da, aber ich kann ihm nicht näher kommen. Er scheint sich mir in den Weg zu stellen. Manchmal, nicht immer, aber manchmal zeigt Gott uns dadurch auf, dass wir Dinge in Ordnung bringen müssen. Dass wir unser Leben neu hinterfragen müssen, in unser Herz hineinschauen müssen und ihn bitten müssen, uns zu zeigen, was falsch läuft. Uns zu zeigen, wo wir Kompromisse machen. Uns zu zeigen, wo wir Dinge in Ordnung bringen müssen. Es ist von Zeit zu Zeit für uns notwendig, das zu tun, was Zippora getan hat. Wenn es Dinge in unserem Leben gibt, die nicht in Ordnung sind, haben wir manchmal deshalb in unserem Leben keine Ruhe und kein Erfolg, sondern Rückschläge. Und Gott zeigt uns diese Dinge. Aber so wie Zippora diesen Missstand sofort in Ordnung bringt und sie merkt, was falsch ist und dieses Opfer bringt, so müssen wir auch manchmal Dinge in unserem Leben wieder in Ordnung bringen, damit es weitergeht in der Nachfolge. Damit wir weg von diesen Rückschlägen hin zu diesen Erfolgen kommen, in die Gott uns führen möchte. Das ist das Dritte, das wir in unserem Text heute sehen können. Erfolge. Lass uns auch die Verse 27 bis 31 noch lesen. Und der Herr sprach zu Aaron, geh hin, Mose entgegen in die Wüste. Und er ging hin und traf ihn am Berg Gottes und küsste ihn. Und Mose berichtete Aaron alle Worte des Herrn, der ihn gesandt hatte, und alle Zeichen, die er ihm geboten hatte. Und Mose und Aaron gingen hin und sie versammelten alle Ältesten der Kinder Israel und Aaron redete alle Worte, die der Herr zu Mose geredet hatte. Und er tat die Zeichen vor den Augen des Volkes und das Volk glaubte. Und als sie hörten, dass der Herr sich seinen Kindern Israel zugewandt hatte und dass er ihr Elend gesehen habe, da neigten sie sich und beteten an. Anschließend nach diesem Rückschlag geht Mose weiter, Gott lässt von ihm ab. Und Aaron kommt ihm entgegen, Gott redet mit Aaron, weiht ihnen etwas ein und sie begegnet sich in der Wüste und freuen sich über diese lang ersehnte Begegnung. Und sie reden darüber, Mose zeigt ihm alles, was Gott ihm aufgetragen hatte, weiht ihn ein in die Pläne Gottes und sie kommen zum Volk. Und erklären ihnen diese Dinge. Sie sagen ihnen die Worte Gottes weiter. Sie zeigen ihnen die Zeichen und Wunder, die Gott ihnen gegeben hat. Und sie glauben diesem Wort Gottes. Und das ist so schön, dass wir sehen können, das Erste, was hier entsteht, ist, dass das Volk anfängt zu glauben. Das Volk glaubt, Mose und Aaron, als sie hören, Gott hat euch angenommen. Gott hat eure Gebete erhört. Gott hat sich seinem Volk, das er als Sohn ansieht, angenommen und er sieht das Elend seines Volkes. Er hört die Gebete seines Volkes. Und sie fangen an zu glauben und sagen, ja, Gott wird uns befreien. Er wird es tun. Mit dem Glauben ist es so, der Glaube, er sieht Dinge, bevor sie passieren. Er sieht Dinge, bevor sie da sind. Gott macht jetzt schon offenbar, was schon lange feststand. Und das Volk konnte es noch nicht sehen. Aber jetzt sehen sie es. Vielleicht erinnert ihr euch, als Gott anfängt mit Mose zu reden, da sagt er, ich habe das Schreien gehört, ich habe das Elend gesehen. Ich identifiziere mich mit meinem Volk und ich werde sie retten. Aber noch lange weiß das Volk nichts davon. Erst als Mose irgendwann zu ihnen kommt und all diese Dinge selbst erleben musste und es ihnen sagt, da bekommen sie die Worte Gottes und sie glauben. Sie glauben, Gott wirkt schon lange, bevor wir beten. Lange bevor wir eine Antwort von ihm erhalten, wirkt Gott schon lange. Was wir aber auch sehen können, nicht nur, dass Glaube dadurch entsteht und das ein Segen für Mose ist, sondern Mose hat es mit enttäuschten Sorgen zu tun. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Mose, seine große Sorge war, dass das Volk nicht glauben würde, dass sie auf keinen Fall glauben würden. Das war einer seiner Einwände, der erste große Einwand gegen Gott. Aber Gott macht ihm klar, dass Mose sich darüber gar keine Sorgen machen müsste, weil Gott mit Mose sein wird. Und jetzt kommt dieser entscheidende Moment und Mose steht mit Aaron vor dem Volk und sie tun all diese Dinge und sagen die Worte Gottes und auf einmal glauben sie. Mose muss sich ein bisschen wahrscheinlich blöd vorgekommen sein, dass diese Sorge anfangs so groß für ihn gewesen ist und jetzt war das gar kein Problem mehr. Sie teilen ihnen mit, dass Gott sie befreien wird und sie glauben. Ich weiß nicht, wie du mit diesen großen Sorgen deines Lebens umgehst, die dir bevorstehen, aber irgendwann enttäuscht werden. Wir merken, wir hätten uns gar keine Sorgen darum machen müssen, weil Gott es tut. Die entscheidende Frage, wenn wir uns anfangen, Sorgen zu machen über Dinge, die uns bevorstehen, ist eigentlich vielmehr die Frage, die wir uns stellen müssen, wird Gott mit mir sein? Gehe ich den Weg Gottes oder gehe ich meinen eigenen Weg? Wenn du deinen eigenen Weg gehst, wenn du nach deinen eigenen Gedanken lebst und deine eigenen Sorgen hast und nach diesen Sorgen lebst, dann solltest du dir Sorgen machen. Aber wenn du das tust, was Gott von dir will, wenn du auf dem Weg Gottes unterwegs bist, musst du dir keine Sorgen machen, weil er bei dir ist. Dann wirst du es nur mit enttäuschten Sorgen zu tun haben und du merkst, okay, meine Sorgen wurden enttäuscht zu meinem Segen. Mose machte sich diese Sorgen, ob das Volk glauben würde. Aber jetzt durfte er mit ansehen, dass sie sich vor Gott demütigen und dass sie Gott anbeten. Wie unwürdig muss Mose sich gefühlt haben. Gott musste ihn erst eindeutig zu diesem Dienst überreden. Und Mose geht dann aus Gehorsam, aber nicht aus Freude und nicht wirklich motiviert, so wie es scheint. Und Gott macht es ihm nicht leicht. Und am Ende neigt sich dieses Volk und betet Gott an. Also eigentlich hat Mose nichts dafür getan, außer dass er gegangen ist, dass er gehorsam war. Es waren die Zeichen, die Gott ihm gegeben hat. Es waren die Worte, die Gott ihm gegeben hat. Mose ist in diesem Moment völlig unbedeutend. Gott tut diese Dinge. Er wirkt in diesem Volk den Glauben. Darüber müssen wir uns keine Sorgen machen, ob wir Glauben in anderen Menschen hervorrufen können. Vielleicht dienst du in einem Teil eine Gemeinde, wo du dir Sorgen machst, ob Menschen zum Glauben finden werden. Oder in der Familie, wenn du Kinder hast. Oder wenn du Geschwister oder Eltern hast, die im Unglauben sind. Und du machst dir Sorgen. Wie werden sie mir glauben? Wie werden sie dem Wort Gottes glauben? Nicht das ist die Frage. Sondern die Frage ist, ob du Gott gehorsam bist und ihn groß machst in deinem Leben. Ob sie glauben werden. Das ist etwas, das Gott wirken kann. Es waren die Zeichen Gottes, es waren die Worte Gottes. Mose war unbedeutend in diesem Moment. Gott wirkt das in ihn. Und manchmal dürfen wir auch das in unserem eigenen Leben erleben. Wir machen uns Sorgen um Dinge und Sorgen um schlaflose Nächte, machen uns innerlich unruhig und wir können kaum uns um andere Dinge kümmern, sind vielleicht so niedergeschlagen von unseren eigenen Sorgen. Und manchmal stellt sich dann heraus, völlig unberechtigt, weil wir einen großen Gott haben. Vielleicht bist du auch eine Person, die sich viele Sorgen um viele Dinge macht. Die Gedanken kreisen und du fragst dich, ob alles noch gut werden kann, ob alles sich noch anders entwickeln kann. Machst dir Gedanken, wie Menschen reagieren, wie Beziehungen sich entwickeln, wie deine berufliche Zukunft sein wird, deine Finanzen, deine Gesundheit. Es gibt wahrscheinlich kaum eine andere Erkenntnis über Gott, die uns so viel Ruhe geben kann, als zu wissen, dass Gott mit dir ist. Unsere Sorgen werden dann enttäuscht, wenn Gott uns zeigt, dass er viel, viel größer ist als das, was uns die Sorgen übermitteln wollen. Das ist so ermutigend für Gottes Volk hier. Gott hat uns nicht vergessen. Gott hat uns nicht vergessen. Er ist da, er ist immer noch unser Gott, er ist immer noch, der alles in der Hand hält. Er ist immer noch unsere Hilfe, er ist immer noch unsere Burg, er nimmt uns an. Das ist so tröstend für sie und das reicht. Das reicht diesem Volk aus, um ihn anzubeten. Um ihn anzubeten. Hier heißt es, und das Volk glaubte, und als sie hörten, dass der Herr sich den Kindern Israel zugewandt und dass er ihr Elend gesehen habe, da neigten sie sich an und beteten an. Der Glaube des Volkes zeigt sich dadurch, dass sie sich neigen und anbeten. Manchmal, da wollen wir Gott nicht anbeten. Manchmal, da ist uns nicht so sehr nach Anbetung. Wir wollen uns nicht vor ihm neigen, wir wollen die Dinge in unserem Leben selbst bestimmen. Manchmal, weil wir vielleicht diesen positiven Einfluss in unserem Leben erreichen wollen. Manchmal dauert es eine ganze Weile, bis wir sehen können, dass unser Leben sich positiv verändert. Manchmal dauert es aber auch, bis wir bereit sind, unsere Hilfe ganz von Gott zu erwarten und ihm zu vertrauen. Aber der Glaube in unserem Leben, der Glaube in unserem Herzen führt uns dahin, dass wir anfangen, ihn dafür anzubeten, dass er Dinge tun wird. Nicht nur durch Gebet, nicht nur durch Lobpreis, durch unser ganzes Leben. Unser ganzes Leben soll eine Anbetung Gottes sein. Aber wir beten Gott für Dinge an, die bereits passiert sind, oder? Oder die feststehen. Viele unserer Lieder sind darauf abgezielt, dass wir Gott dafür anbeten, wie er ist. Und was er getan hat. Oder dass wir ihn dafür anbeten, wie wir in ihm angenommen sind, wie er uns gerettet hat. Aber das Volk hat hier noch keine Rettung erfahren. Es ist eigentlich noch gar nichts passiert für sie. Sie haben nur eine Voraussage bekommen. Sie haben nur eine Bestätigung bekommen. Übrigens, Gott hat euch nicht vergessen. Gott wird noch etwas tun. Gott wird euch noch befreien. Und obwohl das nur Voraussagen sind, Prophezeiungen, beten sie an. Im Gegenteil, es wird noch schlimmer für sie. Sie beten ihn an, aber noch in Kürze wird der Dienst noch schwerer werden für sie. Die Unterdrückung noch mehr zunehmen. All das wird wachsen und das Volk wird noch schwere Zeiten erleben, wo sie auch anfangen werden zu zweifeln, anfangen werden zu murren. Aber jetzt müssen sie dastehen, sich vor Gott neigen und ihn anbeten für eine Rettung, die noch nicht mal passiert ist. Während sie darauf warten, beten sie an. Während sie auf Dinge warten, die Gott noch irgendwann tun muss, fangen sie an, ihn anzubeten. Nicht wegen der Wunder und Zeichen in erster Linie, sondern als sie hören, dass Gott sich ihrer annimmt, dann beten sie an. Vielleicht wirst du in deinem Leben Zeiten erleben, wo du nicht mal mehr wissen kannst, als das, was das Volk Israel hier weiß. Manchmal wirst du Zeiten erleben, in denen du nicht mal mehr wissen kannst, was du sonst alles wusstest, sondern nur weißt, Gott ist da. Gott hat mich nicht vergessen. Gott weiß, wie es mir geht. Und wenn du dann an diesem Moment deines Lebens stehst und nur noch diese Dinge weißt, wie reich bist du, wenn du dich an diese Verheißungen klammern kannst und zu Gott sagen kannst, Gott, ich weiß nicht, warum mein Leben gerade so ist, wie es ist. Warum es so schwer ist. Warum es vielleicht auch manchmal furchtbar ist. Ich weiß nicht, warum du mir Dinge auferlegst oder mich durch Situationen führst, die ich hier erleben muss, aber ich halte mich an dein Wort. Und du musst dir neu bewusst werden, ich bin in Jesus. Es gibt keine Verdammnis mehr für mich. Er liebt mich, er sorgt für mich. Ich kann auf seinem Wort feststehen. Auch wenn du schwere Lebensumstände erlebst in deinem Leben, so wie Mose diesen schweren Weg, diese schwere Route gehen muss, musst du noch warten. Musst du noch warten darauf, was er tun wird. Du weißt vielleicht, dass er etwas tun wird, aber du weißt noch nicht, was es sein wird. Aber du darfst ihn jetzt schon anbeten. Du musst ihn nicht erst anbeten, wenn es dann soweit ist. Du darfst ihn jetzt schon anbeten. Während du darauf wartest, was er tun wird, darfst du ihn anbeten. Vielleicht leidest du in deiner Gesundheit und wartest darauf, dass Gott dein Leiden beendet, dass das zum Positiven wendet. Warum betest du ihn nicht jetzt schon dafür an, während du darauf wartest? Vielleicht leidest du unter Einsamkeit und fragst dich, ob Gott dir Menschen zur Seite stellen wird, die diese Einsamkeit auflösen. Wie wäre es, wenn du jetzt schon anfängst, ihn anzubeten? Weil er ein guter und treuer Gott ist. Vielleicht erlebst du andere Dinge, die dir so schwer fallen, die dich einsam sein lassen in anderer Hinsicht, die für dich dunkle Täler deines Lebens sind. Aber warum betest du ihn nicht jetzt schon an? Dafür, was er noch in deinem Leben tun will. Jeder von uns steht früher oder später vor einem Leiden, vor Dingen, die uns zu schaffen machen, Berge, die groß für uns sind. Aber was uns alle verbindet, ist, wir sind Wartende. Wir warten auf diese vollkommene Erlösung. Wir warten auf diese letztendliche Befreiung, das Große, das Gott noch in unserem Leben tun wird, wenn er uns eines Tages zu sich holt. Aber solange wir alle hier sind und jeder in seinem Leben und jeder in seiner Route, die Gott für uns geplant hat, irgendwo dastehen, warten wir. Warum fangen wir nicht jetzt schon an, ihn mit unserem ganzen Leben anzubeten? Weil er noch diesen ganzen Mangel ausfüllen wird. Und wir haben heute diese drei Aspekte des Lebens mit Gott gesehen, die einerseits Mose betrifft, aber auch uns irgendwo. Und wir alle finden uns irgendwann in unserem Leben an diesen drei Punkten wieder. Vielleicht erlebst du große Herausforderungen in der Nachfolge zu Jesus und du scheinst an diesen Herausforderungen, die er dir immer wieder übermittelt, zu knabbern. Und du fragst dich, wird es jemals möglich sein, Ruhe zu haben? Wird es jemals möglich sein, diese Aufgaben zu erreichen und es gut zu machen? Denk dran, es geht nicht darum, erfolgreich zu sein in erster Linie und großen Segen zu erleben. In erster Linie geht es darum, dass du gehorsam bist. Vielleicht siehst du dich irgendwie an diesem Punkt der Rückschläge und merkst, ich komme irgendwie in meiner Beziehung zu Jesus nicht mehr vorwärts. Überprüf dich heute. Nimm die Möglichkeit wahr. Bitte Gott, dir dein Herz zu offenbaren, wo du Dinge in Ordnung bringen musst. Und gib dich ihm heute neu hin. Vielleicht befindest du dich auch gerade an diesem wunderschönen Punkt der Erfolge, wo Gott dir Dinge schenkt, aber du immer noch warten musst. Fang an, ihn mit allem anzubeten. Alles, was du bist und alles, was du hast. Aber auch diese Frage ist wichtig, denn diese Grenze, die Gott setzt in diesem Text, die wird noch viel deutlicher werden in den nächsten Predigten. Die Frage musst du dir stellen, gehörst du zum Volk Gottes? Bist du ein Kind Gottes? Bist du Volk Gottes? Mose, er ging nach Ägypten, aber sein Sohn, er gehört nicht dazu. Er ist nicht in diesem Bund. Du kannst dich nicht auf den Glauben deiner Eltern oder deiner Geschwister oder Freunde ausruhen. Dieser Glaube bringt für dich gar nichts. Wenn du nicht zum Volk Gottes gehörst, dann bist du auf der feindlichen Seite Gottes, egal wie gut du Menschen kennst, die Christen sind. Egal, ob du diese Gemeinde besuchst, egal, ob du die Bibel liest. Du gehörst dann zum Volk Gottes, wenn du ein beschnittenes Herz hast. Wenn du Gott deinen Vater nennen kannst, wenn du wissen kannst, dass für dich keine Verdammnis mehr wartet und du durch das Blut Jesu Christi reingewaschen bist. Diese Frage ist so wichtig. Gehörst du zum Volk Gottes? Ist das in deinem Leben sichtbar? Sichtbar durch das Bund, durch den Bund der Taufe. So dürfen wir heute in Freude dieses Abendmahl nehmen, wenn es so ist, wenn wir beschnittene Herzen haben, wenn uns vergeben ist, damit Gott unsere Herzen neu füllt von seiner Herrlichkeit und seiner Gnade. Aber wenn nicht, dann öffne heute dein Herz diesem ewigen Sohn Gottes. den Gott für uns getötet hat, damit wir nicht sterben müssen. Gott segne uns, wenn wir auch über dieses Wort nachdenken. Lass uns noch aufstehen und ich möchte noch beten. Herr, wir danken dir, dass du uns regelmäßig durch Situationen und Stationen unseres Lebens führst, Herr, in denen uns so bewusst wird, wie abhängig wir von dir sind, in denen uns bewusst wird, dass das Situationen sind, durch die wir dich kennenlernen dürfen, Herr. Und egal, wo ein jeder von uns steht, der Text macht es in allen Bereichen deutlich, Herr, führe und leite du uns heute durch dein Wort neu. In deine Arme und stärke du unser Vertrauen und unseren Glauben auf dich. Dass wir davon ermutigt werden, davon angetrieben werden. Egal, ob wir mitten in Herausforderungen stehen, in Rückschlägen stehen oder vielleicht auch Erfolge sehen können, weil du gut bist und weil du wirkst. Wirke in uns Herzen der Anbetung, Herr. Amen.